Deutschlandfunk Kultur. Kompressor.
Mit Massimo Majo, hallo. Wir steigen jetzt ein in die Geschichte der japanischen Filmmonster. Gibt's ja ziemlich oft als große Blockbuster mittlerweile. Die spielen richtig viel Geld ein. Godzilla, King Kong oder gleich beide zusammen. Wobei die Geschichte von Godzilla und Co. in einer Zeit beginnt, als Blockbuster wirklich noch ganz anders aussahen und auch ganz anders klangen. Das hier ist Godzilla 1954, der erste Godzilla-Film, der in Deutschland erschienen ist, vor fast 70 Jahren. Und diese lange, reiche Geschichte der japanischen Monsterfilme, die muss man sich mal ganz genau anschauen und ausführlich erzählen. Das hat sich der Filmkritiker Jörg Buttgereit gedacht und hat ein Buch rausgebracht mit dem schönen Titel Japan, die Monsterinsel. Die erste Ausgabe, die hat er schon vor über 20 Jahren rausgebracht. Dann ist vor 15 Jahren eine weitere Auflage erschienen, beide vergriffen. Und deshalb gibt es jetzt eine neue, dritte, aktualisierte Ausgabe. Und über die habe ich gesprochen mit Jörg Buttgereit, der da ziemlich eingetaucht ist. Der hat alle japanischen Monsterfilme, die jemals auf Deutsch erschienen sind, besprochen. Viele davon hat er mehrfach gesehen und ich habe ihn erstmal gefragt, warum? Was haben diese Filme, dass die ihn so sehr faszinieren?
Also ich bin tatsächlich mit diesen Filmen aufgewachsen, weil als ich Kind war, Ende der 60er, Anfang der 70er, liefen in Berlin-Schöneberg in diesen Bezirkskinos an den Wochenenden sogenannte Jugendvorstellungen. Und da lief dann eben Frankensteins Monster, Jagen Godzillas Sohn, Godzilla und die Urweltraupen, die Rückkehr des King Kong und so weiter. Insofern waren das von vornherein meine Freunde, diese Monster.
Was hat sie denn fasziniert? Also wieso sind sie da so dran hängen geblieben? Es hätten ja auch andere Filme sein können.
Ja, also zum einen hat mich das natürlich fasziniert, dass ein Monster wie Godzilla sich ähnlich ungezogen benimmt wie man selbst und von den Autoritäten dafür gemaßregelt werden soll. Mhm. Aber das Schöne an japanischen Monstern ist ja, dass man die nicht töten kann. Dass die ja nahezu mythologisch gottgleich sind. Das heißt, die Japaner haben sehr viel mehr Ehrfurcht vor ihren Monstern als die Amerikaner, mhm, die ja die Monster eigentlich nur erfunden haben, um sie totzuschießen. Und in Japan würde man nie auf die Idee kommen, ein Monster wie Godzilla töten zu können.
Vielleicht können Sie das mal zusammenfassen, weil es geht in Ihrem Buch eben genau Godzilla, King Kong, Gamera, ganz viele Figuren, die wahrscheinlich ganz viele von uns schon mal gehört oder auch gesehen haben. Aber wie kann man, was hält die zusammen? Also was zeichnet diese Filme insgesamt aus? Kann man das zusammenfassen?
Also natürlich den Umgang mit den Monstern und dass die Monster immer einen Grund haben. Okay, amerikanische Monster haben auch einen Grund, aber die Japaner haben halt den ersten Godzilla-Film im Grunde als Metapher für die Atombombenabwürfe von Hiroshima und Nagasaki erfunden. Und der erste Godzilla-Film, wo wir ja gerade ein Stück gehört haben, ist wirklich ein bitterer Antikriegsfilm. Als diese Angst vor der Atombombe sich in den 60ern und 70ern gelegt hat, ist Godzilla ja mehr so ein Held für Kinder gewesen. Und das waren die Filme, die ich eben als Kind auch gesehen habe. Diese Figur hat sich aber im Laufe der Jahrzehnte immer wieder so gewandelt, dass zum Beispiel 2016 auch eine Aufarbeitung von Fukushima im Godzilla-Film stattgefunden hat. Mhm. Also das sind auch Filme, die total sozialkritisch sind, aber eher für die japanische Gesellschaft gemacht sind. Und das war halt dieses Interessante für mich. Jetzt, wo amerikanische Reboots und Remakes von diesen Filmen entstehen, den Leuten eben auch die Wurzeln und die andere Herangehensweise der Japaner klarzumachen.
Eine Figur, die da ja auch auftaucht, die Sie jetzt auch schon erwähnt haben, ist Frankenstein. Wie kommt das denn, dass der im japanischen Monsterkino auftaucht?
Also in vielen dieser alten Filmtitel ist in der deutschen Synchro denn dieser Name Frankenstein und in den deutschen Filmtiteln der Name Frankenstein mit drin. Das liegt daran, dass der damalige Filmverleih, das war der Konstantin-Film damals, den Namen Frankenstein zu kräftiger als Godzilla empfand und dann einfach den in den Filmtiteln ausgetauscht hat. Es gibt aber tatsächlich auch zwei japanische Monsterfilme von 65 und 66, wo es um diesen Mythos Frankenstein geht, der natürlich in Japan dann auch riesengroß wird. Also es gibt ein Frankenstein-Monster, das auch durch den Atombombenabwurf in Hiroshima in gigantische Größe hochwächst und dann gegen andere japanische Monster kämpfen muss. Frankenstein, der Schrecken mit dem Affengesicht, hieß dieser Film damals in Deutschland.
Kann man drüber lesen in Ihrem Buch. Interessant ist ja, dass, wenn man das liest, dann merkt man, die Hochzeit war eindeutig 50er, 60er. Da sind die allermeisten in Deutschland auf jeden Fall erschienen.
Genau.
Den letzten Film, den Sie besprechen in Ihrem Buch, der ist von 2010, wenn ich richtig weiß, 2008. Und hat den interessanten Titel Monster X gegen den G8-Gipfel. Das ist, also da merkt man, okay, genau, das wird aktualisiert, das auch die
genau,
gesellschaftlichen
also das,
Themen. Um was geht's da?
Da geht's im Prinzip um ein grünes außerirdisches Riesenhuhn, das, also so wird es immer genannt, dieses Monster, Guila heißt es, oder Julala im Japanischen. Und die Politiker der gesamten Welt versuchen beim G8-Gipfel mit diesem Monster fertig zu werden. Der Film ist eine Komödie und mehr oder weniger ein Abgesang auf die sogenannte Suitmation-Technik. Suitmation bedeutet, dass ein Mann in einem Gummianzug ein Monster darstellt. Das sind ja Sachen, die die Japaner ja vielleicht da begraben haben. Aber wie ich gerade schon erzählt habe, Shin Godzilla von 2016, wo es um Fukushima geht, da sind dann zum ersten Mal digitale Techniken verwandt worden. Aber die Filme, die Amerikaner jetzt gemacht haben, die sind auch noch in dem Buch drin, weil die einfach zusammengehören, weil die ja japanische Wurzeln haben und weil die Japaner natürlich auch immer ein Auge drauf haben, dass da kein Schindluder mitgetrieben wird. Aber es ist natürlich absurd, dass die Amerikaner, dass die Japaner jetzt mehr Geld damit verdienen, keine Godzilla-Filme mehr zu machen, sondern den Amerikanern zu überlassen.
Ja, da gibt es ja auch diese Stimme von dem Regisseur in ihrem Buch, Minoru Kawasaki, der sagt, eigentlich ist dieser japanische Monsterfilm tot. Die Amerikaner haben das mit ihrer digitalen Technik jetzt quasi an sich gerissen und dieses klassische, das funktioniert nicht mehr, ist jetzt eigentlich nur noch Klamauk. Würden Sie das auch so sehen?
Ja, zumal man aber sagen muss, dass die Japaner sich wirklich jahrzehntelang noch standhaft geweigert haben, das so zu sehen. Und Kawasaki ist nun wirklich, sag mal, ein Erneuerer und ein kleiner Rebell. Es gibt viele renommierte japanische Filmemacher, die sagen würden, seid mal nicht so laut, wir machen bestimmt noch Filme im Suitmation. Weil diese Traditionsbewusstsein mit dieser Technikverliebtheit, den gepaart, findet man ja in der japanischen Kultur. Also mich sollte das sehr wundern, wenn nicht doch noch irgendwann mal ein Film im Suitmation-Verfahren entstehen sollte. Weil bei denen geht es eben nicht wie bei den Amerikanern um Realismus, sondern um Kunst. Und Suitmation, dieser Modellbau, Männer in Gummikostümen durch japanische Modellbaustädte zu jagen, ist einfach Kunst. Und es gibt genügend alte Nerds wie mich, die das noch sehen wollen und die ja auch immer noch ins Kino gehen.
Der Filmkritiker Jörg Buttgereit über die neue Ausgabe von seinem Buch Japan, die Monsterinsel. Haben Sie gehört hier im Kompressor-Podcast. Uns gibt es jeden Werktag neu. Wir freuen uns sehr, wenn Sie uns abonnieren oder gerne auch weiterempfehlen.